Ehrlich gesagt, ganz ehrlich gesagt, niemals wäre ich von mir selbst aus auf die Idee gekommen, über den heutigen Predigttext zu predigen. Es ist die Idee von unserem Pastor Frank Mader, der mich schon vor längerem gebeten hat, während seines Urlaubs im Rahmen eben der aktuellen Predigtreihe über den ersten Petrusbrief, ausgerechnet über Kapitel 3, die Verse 1 bis 7, uns heute etwas zu sagen. Warum? Einfach deswegen, weil es sich um den Folgetext vom vergangenen Sonntag handelt. Leichtsinnigerweise habe ich mich auf dieses Vorhaben eingelassen und darf es jetzt ausbaden. Wie konnte ich bloß so blöd sein? Doch wer weiß, wofür es gut ist. Und angeblich soll man ja mit seinen Aufgaben wachsen. Der Abschnitt trägt in der Bibel die Überschrift rechtes Verhalten gegenüber dem Ehepartner oder in der Formulierung unserer Predigtreihe Orientierung für das Leben in der Familie. Aber um die geht es hier eigentlich weniger. Wir lesen den Text in der Übersetzung der Basisbibel. Ebenso, schreibt der Apostel Petrus, ebenso sollt ihr Frauen auch euch euren Männern unterordnen. Dann kann die Lebensführung der Frauen viel bewirken. Sie kann ohne ein Wort die Männer gewinnen, die bisher nicht auf das Wort hören wollten. Was sie überzeugt, ist eure vorbildliche Lebensführung. Sie ist von der Ehrfurcht vor Gott geprägt. Schmückt euch nicht äußerlich, indem ihr euer Haar aufwendig flechtet, Goldschmuck anlegt und kostbare Kleider anzieht, sondern schmückt euch mit dem, was im Herzen verborgen ist. Ein freundliches und ruhiges Wesen ist der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen wertvoll ist. So haben sich früher die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Sie ordneten sich ihren Männern unter. Sarah hörte auf Abraham und nannte ihn Herr. Erweist euch als ihre Töchter, indem ihr rechtschaffen seid und euch durch keine Drohung einschüchtern lasst. Ebenso sollt ihr Männer euch verhalten. Geht verständnisvoll mit euren Frauen um, denn sie haben den schwächeren Körper. Bringt ihnen Achtung entgegen. Sie haben mit euch Anteil an der Gnade Gottes, die das ewige Leben schenkt. So steht euren gemeinsamen Gebeten nichts im Weg. Ist das nicht ein Bibeltext, bei dessen Auslegung man eigentlich nur ins Fettnäpfchen treten kann? Ich ja sowieso kaum 2 Wochen vor der eigenen goldenen Hochzeit. Da kann man sich ja noch alles vermasseln. Und natürlich heute Morgen auch noch in der Anwesenheit meiner Frau. Eine echte Zumutung, ihr werdet es verstehen. Was mich ein wenig tröstet, ist, dass der Apostel Petrus, von dem wir wissen, dass er auf seinen Missionsreisen regelmäßig von seiner Frau begleitet wurde, in diesen Versen diese überhaupt nicht erwähnt. Genauso wenig wie sich selbst. Petrus spricht hier nur von Frauen oder ihr Frauen und ihr Männer, also von den anderen, aber nicht von den eigenen Verhältnissen. Warum wohl? Manchmal ist es gut, wenn man als Prediger sich im Allgemeinen bewegen kann und die persönliche Situation außen vor lässt. Man muss nur aufpassen, dass man nicht anderen predigt und dabei sich selbst disqualifiziert. So hat es mal der Apostel Paulus deutlich formuliert in seinem ersten Brief an die Korinther. Anderen predigt und dabei selbst, wie es bei Luther heißt, um den nochmal zu zitieren, dabei selbst verwerflich wird, sich selbst disqualifiziert. Doch passiert das bei diesem Text heute nicht mehr oder weniger zwangsläufig. Ich muss wohl irgendwie damit zurechtkommen. Natürlich durch entsprechendes Bemühen. Aber nicht zuletzt dadurch, dass ich, wie alle anderen auch, immer neu von der Vergebung lebe. Nicht wenige Kommentatoren und Prediger machen es sich bei den Aussagen des Apostels Petrus dadurch leicht, dass sie ihnen einfach widersprechen oder sie relativieren. So habe ich in einer Auslegung dazu gelesen: Es ist wichtig zu betonen, dass diese Verse in ihrem historischen Kontext interpretiert werden sollten, wobei berücksichtigt wird, dass die sozialen Strukturen und Rollen zu dieser Zeit unterschiedlich waren. Heute könnten wir diese Lehren metaphorisch, also bildlich im übertragenen Sinn, verstehen und auf partnerschaftliche Beziehungen übertragen, wobei gegenseitiger Respekt und Liebe im Vordergrund stehen. Das klingt wirklich gut, ist aber und ist auch gar nicht ganz falsch, wird aber dem, was Petrus hier anspricht, nicht unbedingt gerecht. Da stimme ich eher Uwe Holmer zu, der in seinem Petrus-Kommentar der Wuppertaler Studienbibel an dieser Stelle schreibt: Ein Verkündiger darf aber nicht Textaussagen abschwächen oder verändern, nur weil sie zurzeit nicht beliebt sind. Wer auf dieses Gotteswort hört, der wird seine Segenskraft voll erfahren. Petrus gibt hier Leitlinien für eine erfüllte Ehe. Holmer fügt jedoch noch hinzu, dass sich mit unserem Text durchaus eine gut partnerschaftliche Haltung der Eheleute verbinden lässt. Aber so sperrig die biblischen Aussagen auch sein mögen, abschwächen und verändern will ich sie heute Morgen bestimmt nicht. Das würde für mich der Autorität des Wortes Gottes widersprechen. Was eine Predigt über diesen Text außerdem nicht erleichtert, ist die Tatsache, dass er nicht jeden und jede von uns unmittelbar betrifft. Manche womöglich sogar überhaupt nicht. Ich denke an alle, die unverheiratet sind, beziehungsweise die ihren Partner verloren haben oder die noch nie einen hatten. Bei einigen könnten wir unter Umständen denken, naja, was nicht ist, kann ja noch kommen. Doch zunächst einmal gilt es zu akzeptieren, dass jemand unter uns sich gar nicht angesprochen weiß. Und da wäre es auch zu billig, dass wir Singles ermutigen, besonders gut hinzuhören, damit sie für alle Fälle wissen, wie es in der Ehe zugehen soll. Oder auch, wie sie vielleicht in der Seelsorge andere gut beraten können. Nein, nicht jedes Bibelwort hat für jeden eine unmittelbare Bedeutung. Und trotzdem hoffe ich jetzt, dass nicht alle Alleinstehenden unter uns den Saal spontan verlassen und schon mal sich am Kaffee bedienen, sondern auch etwas mitnehmen können. Nach dem Motto, und da setze ich mich ja eigentlich in jede Predigt rein, irgendwas ist bei jeder Predigt für mich dabei. Allerdings, wo an dieser Stelle persönliche Verwundungen wieder aufzubrechen beginnen, kann ich gut nachvollziehen, dass das für jemand einfach too much ist. Doch genug der Vorreden. Die sind wichtig. Ist so ein bisschen meine Art, immer Vorreden zu machen. Das fällt mir auf. Ist der Traute auch schon aufgefallen. Und manchmal werden die auch immer länger. Aber ich halte sie absolut für wichtig. Aber jetzt schauen wir uns einfach den Textabschnitt genauer an und fangen dabei von vorne an. Das erste Wort, vielleicht erinnern wir uns noch, heißt hier ebenso oder auch genauso. Und es bezieht sich damit auf den Abschnitt davor. Und da wurde uns, wie schon gesagt, hier am vergangenen Sonntag schon ausgelegt. Orientierung für das Leben als Sklaven hieß der Titel im Rahmen unserer Predigtreihe. Rechtes Verhalten gegenüber Vorgesetzten formuliert hier die Elberfelder Studienbibel. Ebenso wie die Sklaven sollen sich also die Frauen verhalten. Fängt ja schön an. Das heißt jedoch natürlich überhaupt nicht, dass Frauen hier als Sklaven beziehungsweise als Sklavinnen gesehen werden. Zum Glück redet Petrus am Ende unseres Abschnitts die Männer mit demselben Wort genauso an. Ebenso sollt ihr Männer euch verhalten. Nein, es geht in diesem Zusammenhang um das große, strittige Thema Unterordnung. Doch bleiben wir zunächst bei den Frauen. Ihnen also schreibt Petrus, ach, wir lesen es nochmal. Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Dann kann die Lebensführung der Frauen viel bewirken. Sie kann ohne ein Wort die Männer gewinnen, die bisher nicht auf das Wort hören wollten. Was sie überzeugt, ist eure vorbildliche Lebensführung. Sie ist von der Ehrfurcht vor Gott geprägt und schmückt euch nicht äußerlich, indem ihr euer Haar aufwendig flechtet, Goldschmuck anlegt und kostbare Kleider anzieht, sondern schmückt euch mit dem, was im Herzen verborgen ist. Doppelpunkt. Ein freundliches und ruhiges Wesen ist der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen wertvoll ist. So haben sich früher die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Sie ordneten sich ihren Männern unter. Sarah hörte auf Abraham und nannte ihn Herr. Erweist euch als ihre Töchter, indem ihr rechtschaffen seid und euch durch keine Drohung einschüchtern lässt. Der Apostel Paulus schreibt diese Worte in eine ganz bestimmte Situation hinein. Er ermutigt hier Frauen, sich ihren Ehemännern unterzuordnen, gerade wenn diese nicht dem Glauben angehören. Er spricht konkret Frauen an, die selbst zum Glauben an Jesus gekommen sind, jedoch diesen Weg in ihrer Ehe bisher alleine gehen müssen. Auch wenn sie es sich ganz anders wünschen. Keine einfache Lage, sondern oft notvoll bis heute. Die naheliegende Tendenz könnte bei ihnen dann sein, dass sie ihre Männer ständig evangelisieren. Petrus hält dagegen, dass das bessere Zeugnis einfach das konsequente christliche Leben ist. Ohne Worte heißt aber sicher nicht, dass Frauen ihren Partnern nie das Evangelium sagen sollten. Aber sollte eben nur gelegentlich geschehen. Die gleichen Worte ständig wiederholt sind weniger überzeugend als das geradlinig gelebte Zeugnis. Die Absicht ist, durch vorbildliches Verhalten der Frauen möglicherweise ihre Männer zum Glauben zu führen. Das ist das übergeordnete Ziel. Unterordnung meint hier das Gegenteil von scheinbarer Überlegenheit, wo man sich über den anderen stellt. Du hast mir gar nichts zu sagen, weil dir das Entscheidende fehlt, das ich gefunden habe. Mit einer solch überheblichen Haltung wird es schwierig bis unmöglich sein, den eigenen Mann zu gewinnen. Natürlich auch umgekehrt, wenn nur der Mann bisher zum Glauben gekommen ist. Das passiert wohl seltener, habe ich jedoch im Lauf meiner Dienstjahre wiederholt in verschiedenen Gemeinden erlebt. Petrus rät hier den Frauen, sich nicht über ihre Männer zu erheben, sondern sie ernst zu nehmen, zu ihnen aufzuschauen, sie zu ehren und zu lieben und für sie da zu sein, sich nicht über sie zu stellen, sondern unter sie. Was die Männer überzeugen kann, ist ihre vorbildliche Lebensführung, von Reinheit und der Ehrfurcht vor Gott geprägt. Gemeint ist damit, dass ihr Leben die Heiligkeit Gottes widerspiegelt. Ich darf hinzufügen, selbst wenn ihre Männer sich vielleicht zunächst über sie lustig machen oder gar sich über ihre Frauen ärgern, denn sie erleben Jesus nicht selten als Konkurrenz zu sich selbst. Wenn ein Partner zum Glauben findet, hat es Auswirkungen auf das gesamte Ehe- und Familiengefüge. Da werden zu Recht neue Prioritäten gesetzt. Doch das soll nicht dazu führen, dass der Partner unter die Räder kommt und seinerseits untergeordnet wird. Und selbst dann, wenn er gelegentlich ein Stinkstiefel sein sollte. Das hat Petrus hier wohl im Blick. Denn mit der Zeit soll der Partner spüren, welchen Segen es bedeutet, dass der Glaube an Jesus in seiner Familie Fuß gefasst hat. Selbst wenn er sich persönlich noch nicht dafür gewinnen hat lassen. Es kann eine wichtige Zwischenstufe sein, wenn der andere merkt, der neue Glaube in unserer Beziehung samt den damit verbundenen Werten tut allen gut. Wo ich als Pastor miterlebt habe, dass ein Partner zum Glauben kam, habe ich es mir regelmäßig zum Anliegen gemacht, ein gutes Verhältnis zum Nichtglaubenden gegenüber aufzubauen, um ihm zu signalisieren, dass er nicht einfach außen vor ist. Ja, und dann spricht Petrus konkret das Schmücken der Frauen an. Vielleicht war das damals ein Anstoß für ungläubige Männer. Wenn ihre Frauen am Sonntag sich für den Gottesdienst so richtig aufbrezelten. Aufwendige Flechtfrisuren, goldene Ketten, prächtige Kleider. Die Kunst des Haarflechtens war bei griechischen und römischen Frauen bekanntermaßen hoch entwickelt. Dazu war es üblich, dass ein goldenes Haarnetz und zusätzlich noch Ornamente von Gold an Armen und Fingern getragen wurden. Stellen wir uns vor, er im Jogginganzug auf der Wohnzimmercouch und sie putzt sich für den Gang in die Gemeinde auf der ganzen Linie äußerlich heraus. Wie sie da wohl auf andere Männer wirken wird, die sich von ihr angezogen fühlen. Und begibt sie sich womöglich dadurch auch selbst in Versuchung? Wir können uns das Kopfkino des Daheimgebliebenen so einigermaßen vorstellen. So bitte nicht, ihr Frauen, macht Petrus deutlich. Doch das heißt andererseits nicht, dass Frauen überhaupt nicht das Ihre dazu tun dürfen, um ihre Schönheit zu unterstreichen, etwa durch Kleidung oder Schmuck. Das wird in der Bibel auch nicht in Frage gestellt. Es geht vielmehr darum, was ihr Leben ausmacht und prägt. Was bei ihnen mehr Gewicht hat, das Äußere oder das Innere. Schmückt euch mit dem, was im Herzen verborgen ist, schreibt Petrus. Ein freundliches, ruhiges Wesen ist der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen wertvoll ist. Die angesprochenen Frauen sollen also nicht nur Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild legen, sondern vor allem auf ihr Herz und ihre Haltung. Diese innere Schönheit ist es, die wahrhaftig anzieht und bleibend ist. Die Betonung liegt auf einem ruhigen und sanften Geist, der wichtiger ist als äußerer Schmuck. Denn allzu leicht fesselt das Äußere die Gedanken und führt zu einem oberflächlichen, einem ich-bezogenen Wesen. Nicht auf den Äußeren, sondern auf den verborgenen Menschen kommt es an, auf das Innere und damit auf das eigentliche Wesen. Das ist gewiss keine Aufforderung zur Vernachlässigung, aber eine Mahnung vor einer verhängnisvollen Überbewertung des Äußeren. Ein Mensch des Herzens soll die Frau sein, also vom Herzen her geprägt. Freundlich, ausgeglichen und damit auch warmherzig, mitfühlend, fürsorglich. Das heißt nicht, dass sie keine klaren Worte findet oder nur eine passive Rolle spielt. Nein, durch ihre Art übt sie als Gegenüber einen mächtigen Einfluss aus, auch über die eigene Familie hinaus. Und vielleicht merken wir, dass Petrus inzwischen nicht mehr allein von Frauen spricht, die ihren nicht glaubenden Partner für Jesus gewinnen wollen, sondern von allen Frauen in der Gemeinde. Auch wenn er anschließend dann noch heilige Frauen aus lang vergangener alttestamentlicher Zeit als Vorbilder heranzieht. An erster Stelle Sarah, die Frau Abrahams, wie sie sich innerlich geschmückt diese Frauen und ihren Männern gegenüber verhalten haben, wie sie ihre Hoffnung ganz auf Gott gesetzt haben. Und wie sie sich durch nichts haben einschüchtern lassen.
echte Persönlichkeiten waren das, die die gemeinsame Berufung und Glaubensherausforderungen mit ihren Männern lebten. Bei Sarah bedeutete das ein bewusstes Mitgehen auf dem ungesicherten Weg in das Land, das Gott zeigen wollte. Ein eindrückliches Beispiel dafür, was Eheleute gemeinsam für das Reich Gottes bewegen können. Kurz durchatmen. Ja, und dann wendet sich Petrus im zweiten Teil dieses Abschnitts noch direkt an die christlichen Männer. Nicht so ausführlich, bei Männern muss man sich ja bekanntlich immer etwas knapper fassen, sonst schalten sie ab. Ich rede aus eigener Erfahrung. So wollen wir es jetzt auch halten. Petrus fährt fort. Ebenso sollt ihr Männer euch verhalten. Geht verständnisvoll mit euren Frauen um, denn sie haben den schwächeren Körper. Bringt ihnen Achtung entgegen. Sie haben mit euch Anteil an der Gnade Gottes, die das ewige Leben schenkt. So steht euren gemeinsamen Gebeten nichts im Weg. Der Männerabschnitt beginnt, wie schon erwähnt, mit demselben Wort wie der Frauenabschnitt, mit ebenso. Damit wird betont, dass es für sie genauso gilt, sich in die Ordnung der Ehe einzuordnen. Das vielleicht auch deshalb, weil Männer die eben gehörten Aussagen dazu missbrauchen könnten, um ihre Frauen mit Druck zur Unterordnung aufzufordern. Geht verständnisvoll mit euren Frauen um. Bringt ihnen Achtung entgegen. Das ist die Botschaft von Petrus an alle christlichen Ehemänner. Und die steht in einem wohltuenden, krassen Gegensatz zu dem Niveau, das in der antiken Welt üblich war. Damals hieß es selbst in einer gehobenen Patrizierehe: Solltest du deine Ehefrau dabei ertappen, dass sie dich betrügt, kannst du sie ungestraft und ohne Gerichtsverhandlung töten. Wenn sie dagegen dich ertappen sollte, wird sie nicht einmal wagen, dich mit dem kleinen Finger zu berühren, wozu sie ja auch nicht das Recht besitzt. Da herrschte von Seiten des Mannes eine ungebremste Bindungslosigkeit und Willkür. Heute ist zum Glück manches anders oder in vielem auch wieder nicht. Es gibt doch genug Missachtung und Unterwerfung von Frauen in unserer Gesellschaft. Nicht nur in der Ehe. Denken wir nur an die Zwangsprostitution, von der wir auch am vergangenen Sonntag schon gehört haben. Ganz im Unterschied zu unserem Textabschnitt, da herrscht ein ganz anderer Ton. Da hat die Unterdrückung der Ehefrauen durch ihre Ehemänner überhaupt keinen Platz. Petrus selbst wird unzweifelhaft seine etwas im Hintergrund gehaltene Ehefrau mit Respekt und Fürsorge behandelt haben. Auch wenn er sie hier nicht erwähnt, haben die von ihm besuchten Gemeinden die Frau des Apostels sicher gekannt. Nur wo die selbstlose Liebe des Mannes die Frau ganz an seine Seite rückt, wird sie davor bewahrt, nur Dienerin des Mannes zu sein. Da kann sie vielmehr ihre Persönlichkeit frei entfalten. Sie ist gleichwertig. Oder wie Petrus hier den Männern ins Stammbuch schreibt: Sie, nämlich eure Frauen, haben mit euch Anteil an der Gnade Gottes, die das ewige Leben schenkt. Oder wörtlicher übersetzt: Sie sind Miterben der Gnade Gottes. Ihr Männer, schaut eure Frauen genau so an. Interessant ist die genauere Begründung, die Petrus hier noch anfügt. Denn sie haben den schwächeren Körper. Frauen haben den schwächeren Körper. Wörtlich heißt sogar hier im Bibeltext: Sie sind das schwächere Gerät. Doch diese Version, die finden wir in keiner Übersetzung. Da steht eher so ganz allgemein: Sie sind die Schwächeren. Naja, das kann ich aus meiner Erfahrung nur bedingt bestätigen. Meine Frau war zwar nie in der Lage, einen Marathon unter 2 Stunden zu laufen. Insofern ist sie tatsächlich schwächer als ich. Und manchen Flaschenverschluss bekomme ich leichter auf als sie. Doch das hängt jetzt eher mit ihrer rheumatischen Erkrankung zusammen. In vielem ist bei uns das Gegenteil der Fall, dass sie die Stärkere ist. Über Jahrzehnte hat sich das bestätigt. Und dafür bin ich ihr mehr als dankbar. Das griechische Wort im Grundtext der Bibel ist nicht schlecht, wenn man mal diesen Grundtext gelernt hat. Ja? Im griechischen Grundtext der Bibel, Asthenes, für Schwächer, hat jedoch auch die Bedeutung sensibler. Das wiederum kann ich bei uns voll bestätigen. Wo ich der Elefant im Porzellanladen bin, ist Traude oft erheblich einfühlsamer. Auch und gerade im Umgang mit anderen Menschen. Welche Stärke bedeutet doch diese Schwäche? Mehr möchte ich dazu persönlich nicht sagen, so wenig Petrus von sich selbst berichtet hat. Ich denke, dass wir bei dem Thema stärkeres und schwächeres Gerät unsere unterschiedlichen Erfahrungen machen. Der Grundtenor bei Petrus ist hier Verständnis, Rücksicht und gegenseitige Wertschätzung. Und keine falschen Machtspielchen. So steht euren gemeinsamen Gebeten nichts im Weg. Was für ein Schlusssatz, auf den eigentlich alles hinzielt. Was für ein herrliches Geschenk, vertrauensvoll miteinander beten zu können. Alles, was einen bewegt, vor allem auch andere Menschen, gemeinsam vor Gott bringen zu dürfen. Die Gebetsgemeinschaft, die Liebesgemeinschaft mit Gott bereichert, sozusagen als Höhepunkt der christlichen Ehe. Ja, ganz gewiss. Doch machen wir uns nichts vor. Auch wenn beide Partner Christen sind, herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. Gibt es Krisen und Probleme, Missverständnisse und Versagen, da wird aneinander gesündigt. Und wo keine Harmonie herrscht, da leidet das Gebet. Gerade die christliche Ehe ist zugleich eine Dauerbaustelle, wo Mann und Frau nie miteinander fertig sind und hart an sich zu arbeiten haben. Und unter anderem auch darauf zu achten, möglichst keinen Streit noch in die nächste Nacht mitzunehmen. Mancher Single, der eigentlich vom gemeinsamen Leben träumt, hat das dauernde Konfliktpotenzial längst schon bei Paaren in seinem Umfeld beobachtet und realisiert. So steht euren gemeinsamen Gebeten nichts im Weg. So soll es sein. Und so soll es immer wieder werden. Und so kann und darf es immer wieder sein, auf der Basis der Vergebung. Und nicht nur in der ehelichen Gemeinschaft, sondern auch sonst unter Christen. So, jetzt bin ich durch. Jetzt habe ich es gewagt, etwas zu diesem Text zu sagen. Bin froh, dass ich es hinter mich gebracht habe. Doch irgendwie hat es mir selbst auch gut getan. Mich auf so manches aufmerksam gemacht und mir neue Orientierung gegeben. Und vielleicht nicht nur mir. Lasst uns jetzt noch ein paar Momente uns Zeit nehmen, das Gehörte in der Stille nachklingen zu lassen.